Heute, wie man sehen kann, feiern wir erneut gemeinsam das Abendmahl. Es ist zwar noch ein bisschen verdeckt da vorne, aber das wird sich gleich nochmal alles öffnen und zeigen. Deshalb möchte ich euch einladen, uns wieder ein wenig darauf einzustellen. Uns auch die Frage zu stellen, ja, warum uns Jesus als Gemeinde das Abendmahl aufgetragen hat. Und ja, warum wir es auch weiterhin pflegen. Nun, das Abendmahl ist ja auch ein Mahl der Erinnerung. Wir erinnern uns heute an etwas. 1. Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 25 und 24 berichten, dass Jesus dann auch mal sagte, so oft ihr auch den Wein und das Brot trinkt und esst, tut es immer zur Erinnerung an mich. Und an das, was ich für euch getan habe. Die Gefahr ist ja nicht, dass die Tatsache des Erlösungswerkes aus unserem Gedächtnis ausgelöscht wird. Davor haben wir ja keine Angst. Sondern, dass sie uns immer unwichtiger oder gar selbstverständlich wird. Man gewöhnt sich ja heute an fast alles. Vor allem an das Gute gewöhnt man sich schnell. Und Wiederholung ist eine der effektivsten Methoden, etwas zu lernen, sich etwas einzuprägen und etwas im Gedächtnis und auch im Bewusstsein zu halten. Taschenrechner zum Beispiel, Taschenrechnerbenutzer, die müssen ja noch, ja, kaum noch ihren Kopf gebrauchen, um zu rechnen. Und wenn doch, dann wird es mal ganz schwierig, ja, weil sie auch das Einmaleins nicht mehr so gut im Gedächtnis haben. Paulus hat diese Methode auch benutzt. Zumindest tut er das im Philipperbrief in Kapitel 3, in Vers 1, wo er sagt, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Ja, auch das hat er bemerkt. Es immer wieder zu erwähnen, macht Sinn. Immer wieder dasselbe zu schreiben. Der bekannte Evangelist Dwight Moody wurde einmal gefragt, warum er immer wieder predigte, ihr müsst von neuem geboren werden. Immer wieder. Seine Antwort war, das hat einen ganz einfachen Grund. Ihr müsst von neuem geboren werden. Das große Ausmaß des körperlichen, des seelischen und geistlichen Leidens Jesu zeigt, wie schlimm unsere Sünde ist. Aber auch, wie groß seine Liebe zu uns ist. Das muss uns gar nicht traurig machen. Wir dürfen uns stattdessen darüber freuen, dass er uns so sehr lieb hat, dass ja er durch sein Leiden, durch sein Sterben unsere Schuld ganz ausradiert hat. Die Erinnerung an das Leiden Jesu ist also Anlass zu großer Freude. Das Abendmahl möchte aber auch das Mahl der Verkündigung sein. In 1. Korinther 11, Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, sollt ihr den Tod des Herrn verkündigen, bis er kommt. Verkündigen meint hier eigentlich feierlich proklamieren. Die Worte von Paulus weisen hier auf 2. Mose 13, Vers 8 hin. Im Zusammenhang steht hier die Einsetzung des jährlichen Passafests. Sowie Erläuterungen, wie es gefeiert werden soll. Und in 2. Mose 13, Vers 8 wird ja auch gesagt, und du sollst dies deinem Sohn an jenem Tag so erklären. Es geschieht um des Willen, was der Herr für mich getan hat, als ich aus Ägypten zog. Das hebräische Wort erklären hat eine ganz ähnliche Bedeutung wie das griechische Wort hier in 1. Korinther 11, Vers 26. Dieses feierliche Proklamieren. Bis heute beginnt jedes Passamahl mit der Frage des jüngsten Sohnes an den Vater, was unterscheidet diesen Abend von allen anderen Abenden? Darauf erzählt der Vater feierlich von der Sklaverei der Vorfahren in Ägypten und von ihrer wunderbaren Befreiung. Er weist natürlich auch darauf hin, dass das Blut des Opferlammes sie vor dem Todesengel bewahrt hat. ja, der alle erstgeborenen Söhne der Ägypter ja tötete. Und das ist die Parallele zum Abendmahl. Der Sinn des Abendmahls wird jedes Mal wieder erklärt, erneut. Und dadurch wird der Tod Jesu verkündigt, proklamiert. Die Verkündigung und Erinnerung soll uns ans Kreuz und an den Gekreuzigten führen. Immer wieder neu. Nun, das Abendmahl ist aber auch ein Mahl der Gemeinschaft. Zum einen Gemeinschaft mit Christus. In 1. Korinther 10, Vers 16 steht, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht Teilhabe am Blut Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht Teilhabe am Leib des Christus? Und Vers 21 spricht vom Abendmahl als dem Mahl des Herrn. Er lädt uns ein, als seine Gäste mit ihm das Mahl zu feiern. Er wünscht sich diese Gemeinschaft mit uns. Er sagt zu seinen Jüngern am Beginn des letzten Passamahls, und in diesem Rahmen hat er ja auch das Abendmahl aufgetragen, in Lukas 22, Vers 15, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leiden muss. Das dürfen wir wohl auch auf das Abendmahl anwenden. Wenn er uns an seinen Tisch einlädt und große Sehnsucht danach hat, dass wir auf diese Weise mit ihm Gemeinschaft haben, wie können wir da diese Einladung ausschlagen? Aber es ist nicht nur Gemeinschaft eben mit Jesus selbst, sondern auch eine Gemeinschaft untereinander. Denn Vers 17, gleich der nächste Vers, sagt, da es ein Brot ist, sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Das Brot symbolisiert nicht nur den physischen Leib Jesu aus Fleisch und Blut, der am Kreuz gelitten hat und gestorben ist, sondern auch seinen geistlichen Leib. Wir wissen, der geistliche Leib ist in der Bibel ein Bild für die Gemeinde Jesu. Wir kommen zum Tisch Jesu nicht als einzelne Individualisten, wie wir es gewohnt sind aus unserer heutigen Gesellschaft, sondern als enge Gemeinschaft. Es geht also beim Abendmahl nicht nur um die Beziehung mit dem Herrn Jesus, sondern auch um die Beziehung zueinander. Deshalb darf ich nur dann daran teilnehmen, wenn meine Beziehung mit meinem Herrn im Klaren ist und ich getan habe, was ich kann, damit mein Verhältnis zu den Geschwistern in Ordnung ist. Es ist nicht gut, das Tischtuch zwischen mir und einem Bruder oder einer Schwester zu zerschneiden, und dann zum Tisch Jesu zu gehen, als wäre alles in Ordnung. Damit kann man vielleicht Menschen täuschen, aber ja, den allwissenden Gott nicht. Und die Bibel warnt uns eindringlich in 1. Korinther 11, die Verse 28 und 29. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Und so esse er von dem Brot und trinke vor dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Aber das Abendmahl ist auch ein Mahl der Hoffnung. Lukas 22, Vers 18 sagt ja, denn ich sage euch, ich werde von jetzt an auf keinen Fall mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Das Abendmahl lenkt unseren Blick zurück auf Jesu Leiden und Sterben für uns, auf die Gemeinschaft mit ihm, auf diese Gemeinschaft eben miteinander, aber auch nach vorne in unsere herrliche Zukunft, die wir einst haben werden und die wir zu erwarten haben. Was er hier sagt, bedeutet im Umkehrschluss, wir werden in der Ewigkeit dieses Mahl mit ihm feiern, in vollkommener Weise, noch besser als heute, in nie wieder durch Sünde getrübter Gemeinschaft mit ihm, in Freude und auch ewig, immer wieder. Nun könnte man natürlich fragen, wird das nicht irgendwann langweilig, ewig? Nun, die Gegenfrage wäre vielleicht halbwegs gut. Ja, wird zwei frisch Verliebten ihre Zeit miteinander irgendwann zu viel? Kennt das ja vielleicht selbst. Nein, eigentlich nicht. Zwei frisch Verliebte wissen gar nicht, wie die Zeit vergeht. Aber wir entdecken schon hier in unserem Abendmahl immer wieder neue Aspekte des Erlösungswerkes. Wie viel mehr werden wir in der Ewigkeit erfahren? Wir sollten auch nie vergessen, die Gemeinschaft mit Jesus wird eine vorher nie gekannte Intensität und Nähe haben. 1. Johannes 3, die ersten zwei Verse sagen, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn er offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dieser Hoffnungsaspekt bedeutet, dass das Abendmahl kein Grund zur Traurigkeit sein sollte, sondern im Gegenteil zur Freude. Denn das Abendmahl ist auch ein Mahl des Bundes. Lukas 22, Vers 20 sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ein neuer Bund setzt voraus, dass es bereits einen alten Bund gegeben hat. Das ist Gottes Bund mit Israel damals. Es gilt nur den Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, also dem jüdischen Volk. Es erfordert die Treue Israels zu diesem Bund. Er ermöglicht Vergebung der Schuld aufgrund von vergossenem Tierblut. Der neue Bund dagegen gilt nicht Israel allein, sondern allen Menschen. Jeden Menschen, der in diesen Bund eintreten möchte, beruht einzig und allein auf Gottes Treue. Er ermöglicht Vergebung der Schuld aufgrund des vergossenen Blutes von Jesus und eben meinen Glauben an ihn. Nun könnte man natürlich fragen, warum dann überhaupt der alte Bund? Gott wusste doch im Voraus, dass das nicht funktionieren würde mit dem alten Bund, wenn es auf Israels Treue zu diesem Bund ankam. Er wusste das doch. Ja, Gott wusste es in der Tat, aber wir Menschen ja nicht. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk ist auch Heilsgeschichte. Das dürfen wir nicht vergessen. Sie sollte der Menschheit anschaulich vor Augen führen, der Mensch kann sich nicht selbst erlösen. Er kann auch nicht ein kleines bisschen dazu beitragen. Er braucht einen Erlöser, der sich seines Problems annimmt und es selbst ein für alle Mal löst. Das Abendmahl will uns auch an diese Tatsache immer wieder erinnern. Paulus beschreibt in einem seiner letzten Briefe, im Hebräerbrief, diesen neuen Bund ganz ausführlich. Und die Adressaten damals waren Judenchristen, die im Begriff standen, ins Judentum zurückzukehren. Und Paulus führt ihnen die haushohe Überlegenheit des neuen Bundes über den alten Bund vor Augen. 13 Mal benutzt er dabei das Wort besser. Wie gut haben wir es doch als Kinder Gottes, dass das möchte uns letztendlich auch das Abendmahl zeigen, dass wir in diesem neuen Bund leben dürfen, das viel, viel besser ist als der alte Bund. Denn in diesem neuen Bund hat Jesus Christus schon alles Nötige getan. Das Abendmahl ist ein Mahl der Freude. Apostelgeschichte 2, Vers 46, für uns alle bekannt. Dort wird über die erste Christenheit sehr viel berichtet. Es wird gesagt, und sie verbrachten jeden Tag einmütig viel Zeit im Tempel und brachen zu Hause Brot, nahmen Speise zu sich mit Jubel. Manche beziehen das nicht auf das Abendmahl, sondern auf normale gemeinsame Mahlzeiten. Die Gemeinde in Jerusalem, wie wir wissen, lebte in einer Gütergemeinschaft. Alles gehörte jedem. Aber das Abendmahl war damals noch keine rein symbolische Mahlzeit, wie wir das heute machen, bei der jeder nicht mehr als ein kleines Stück Brot und einen kleinen Schluck Wein bekam, sondern Es wurde gefeiert in Verbindung eben mit einem ganz normalen Essen. Der Ausdruck Brotbrechen bezeichnet im Neuen Testament eben das Abendmahl. Außerdem, was hätte es bei einer ganz normalen Mahlzeit immer wieder zu jubeln gegeben? Könnte man ja auch fragen. Das macht nur dann Sinn, wenn das Abendmahl hier gemeint ist. Ja, der Jubel über den Sieg Jesu, den er errungen hat. Wenn bei unserem Abendmahl eine Atmosphäre wie bei einer Beerdigung herrschen würde, dann hätten wir ein sehr einseitiges Verständnis dieser Zusammenkünfte und wären ganz weit vom biblischen Vorbild entfernt. Ob unsere Freude sich natürlich hier im lauten Jubel äußert oder wir sie tief in unserem Innern empfinden, wie wir das so in Deutschland gewohnt sind, ohne dass man sich es wirklich äußerlich anmerken lässt, das ist eben eine Frage des Temperaments und auch der Kultur. Das ist ja auch gar kein Problem. Wichtig ist, dass diese Freude unser Abendmahl prägt und immer mehr einfach durchdringt. Ein biblisches Beispiel ist Nehemia Kapitel 10. Die Kenntnis der Tora, also der fünf Bücher Mose, war in der babylonischen Gefangenschaft in Vergessenheit geraten. Und nach der Rückkehr ins Land ihrer Väter und dem Wiederaufbau des Tempels wurde das Gesetz stundenlang im Freien in Gegenwart aller Juden vorgelesen. Und von den Schriftgelehrten wurde es erklärt. Die Reaktion des Volkes war eine tiefe Sündenbekenntnis und lautes Weinen. Und darum sagt Nehemia zu ihnen, sie sollten aufhören zu weinen. Und er begründet das so: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Denn die Freude am Herrn ist euer Schutz. Die Trauer hier über die Sünde ihrer Vorfahren und über ihre eigene Schuld hätte sie immer tiefer ins seelische Loch gerissen und hätte sie vielleicht schließlich verzweifeln lassen können. Deshalb weist Nehemia auch darauf hin, dass sie trotzdem allen Grund zur Freude hatten. Wenn Gott sie zu Recht endgültig verworfen hätte, dann hätte er sie doch wohl nicht in ihr Land zurückkehren lassen und es ihnen gelingen lassen, gegen den Widerstand ihrer Feinde, diese Mauern, Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen. Und genauso ist es auch bei der Beschäftigung mit Jesu Leiden im Abendmahl. Was uns zuerst traurig macht, ist in Wirklichkeit Grund zu großer Freude. Und als letztes, das Abendmahl möchte ein Mahl der Anbetung sein. In Apostelgeschichte 2, Verse 46 und 47 wird beschrieben: Und sie verbrachten jeden Tag einmütig viel Zeit im Tempel und brachen zu Hause Brot, nahmen Speise zu sich mit Jubel und Ernsthaftigkeit des Herzens lobten Gott. Auch das ist ein enorm wichtiger Aspekt des Abendmahls, die Anbetung. Und der Grund dieser Anbetung ergibt sich aus der Dankbarkeit und Freude über das, was Jesus für uns getan hat. Anbetung bedeutet, wir geben ihm die Ehre, die ihm gebührt. Wir preisen den Herrn der Herren und den König der Könige. Denn er hat Großes getan, damit wir heute hier vor Gott als Erlöste stehen dürfen. Möge Gott uns bei dem Abendmahl ganz nahe sein, jedem Einzelnen. Möge er unsere Herzen berühren und uns helfen, diese Beziehung zu ihm auch zu stärken. Amen.